Warum tauscht man den Richterstuhl gegen die Bühne? Und warum ist es an der Zeit, dass Frauen endlich aus der Opferrolle heraustreten? In dieser Folge von Lawpreneur spreche ich mit Verena Siegler über den Mut, als Juristin auffällig, selbstbewusst und laut aufzutreten und die Entscheidung, eine erfolgreiche Richterkarriere hinter sich zu lassen, um sich völlig neu zu orientieren. Verena war jahrelang als Richterin in Deutschland tätig, bis sie sich entschied, die Richterrobe buchstäblich an den Nagel zu hängen. Heute ist sie als Speakerin und Coachin erfolgreich und inspiriert andere, ihre beruflichen und persönlichen Grenzen neu zu definieren. Herzlich willkommen, liebe Verena. Es freut mich wirklich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier jetzt heute den Podcast aufnehmen. Du bist tatsächlich mein erster Gast aus Deutschland. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Lawpreneur es schon über die Grenze geschafft hat. Und noch mehr freut es mich, dass du so ein spezieller Gast bist. Dein Werdegang, zu dem du uns sicher gleich persönlich etwas erzählen wirst, ist nämlich ganz, ganz spannend. Du warst Richterin und hast den Job an den Nagel gehängt. Aber erzähl uns du, wie das genau war.
Ja, sehr gern. Also Sarah, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Für mich ja auch voll die Ehre, dann gleich nicht. Also bisher war ich, glaube ich, auch tatsächlich nur in deutschen Podcasts, wenn ich mich so recht erinnere. Ja, ich glaube schon. Also das heißt, die Ehre ist ganz meinerseits. Und ja, genau, ich war Richterin. Ich war 8 Jahre in der Justiz, zwar jetzt nicht 8 Jahre als Richterin. In Baden-Württemberg ist es so, dass man verschiedene Stationen durchlaufen muss. Das heißt, ich habe als Richterin angefangen, 2 Jahre, dann war ich 2 Jahre Staatsanwältin, dann war ich 4 Jahre an der Hochschule als Dozentin und zuletzt wieder Richterin. Und habe dann letztes Jahr im Juni meine Richterrobe wirklich wortwörtlich an den Nagel gehängt. Also sie hängt hier an der Wand.
Sie wir halten.
Ja, genau. Ja, tatsächlich. Und sie liegt sogar neben so einem Hammer, obwohl wir den ja gar nicht haben. Den kennt man so aus den amerikanischen Serien, ja. Aber mein Mann hatte den damals zu meinem 2. Staatsexamen als Geschenk mir quasi überreicht und hat gesagt, den kannst du mitnehmen in dein Büro. Und das steht auch hier vor mir, genau.
Witzig. Aber es ist eine nette Geschichte. Das heißt, du siehst es immer vor dir und kannst dich erinnern. Und ich nehme an, wenn du den Blick darüber wirfst, dann bist du froh, dass er da hängt und dass er nicht mehr in Verwendung ist, oder?
Ja, voll. Weil witzigerweise hängt daneben direkt mein Vision Board. Und mein Vision Board ist sehr, sehr groß und sehr, also auch vom Träumen her sehr groß. Und ich glaube, wenn ich weiterhin die Richterrobe jeden Morgen angezogen hätte, dann könnte ich mein Vision Board nicht erreichen oder die Dinge, die da draufstehen.
Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute beim Erreichen deiner Ziele. Ja, du bist, wie man auf ersten Blick sieht, hübsch, intelligent und auffällig, würde ich jetzt auch mal sagen, überhaupt wenn man dich auf Social Media ein bisschen verfolgt. Warst du das schon immer und wie ist das angekommen in der Branche?
Schöne Frage. Erstmal danke für das Kompliment. Wir Frauen, wir tun uns immer so schwer, Komplimente anzunehmen, deswegen vielen Dank dafür. Jein ist meine Antwort. Oder es kommt drauf an, so wie die Juristen immer sagen. Also tatsächlich war ich als Kind immer laut und bunt und ich war immer zu viel eigentlich sogar. Und dann aber über die Jahre bin ich schon immer ruhiger geworden. Ich habe mich angepasst und gerade auch so, wenn ich jetzt mir anschaue, die Bewerbungsfotos damals für die Justiz, da siehst du eine ganz akkurat gekleidetes junges Mädchen mit Perlenohrringen, Perlenkette, eine schöne Bluse, einen adretten Hosenanzug, aber halt total boring. Und auch in der Justiz, so die ersten Jahre, habe ich mich schon sehr, sehr angestrengt, da wirklich dazu zu gehören, dazu zu passen in diesen konservativen Laden. Und dann, ich glaube auch so ein bisschen geschuldet durch die Zeit an der Hochschule. Ich war, also in Baden-Württemberg gibt es so justizinterne Hochschulen und da war ich als Dozentin und da konntest du dich natürlich schon anders ausleben. Du warst mit lauter jungen Studierenden unterwegs. Und da habe ich mich dann schon auch so ein bisschen wieder an mein altes Ich erinnert und habe einfach mich farbenfroher gekleidet, mich auffälliger gekleidet. Und das habe ich dann auch mitgenommen tatsächlich zu meiner letzten Stelle als Richterin. Ja, also ich würde sagen, ich bin aufgefallen am Gericht. Ob das jetzt gut angekommen ist oder nicht, da möchte ich, glaube ich, nichts zu sagen.
Was auf jeden Fall klar ist,
es gibt sehr viele Männer in dem Bereich. Wahrscheinlich ist es auch bei dir in Deutschland so gewesen. Und ja, ich komme ja auch aus der Branche, nicht aus der Richterbranche, aber aus der Rechtsanwaltsbranche. Und da hat es ja schon, kann man so sagen, Vor- und Nachteile gleichzeitig, wenn man eine junge, intelligente, hübsche Frau ist. Also würdest du sagen, hattest du dadurch eher Vorteile oder eher Nachteile? Hast du dich dadurch eher mehr beweisen müssen oder standest du oft unter Kritik oder unter Beobachtung, besondere Beobachtung?
Ja, genau.
Was war da dein Gefühl?
Auf die müssen wir einen Blick haben. Also es gibt ja Studien, die sagen, dass attraktive Menschen erfolgreicher sind, dass es ihnen leichter fällt. Ich glaube aber, dass das nicht zutrifft auf junge Frauen. Ich glaube, vielleicht auf ältere Frauen dann schon eher, die sich quasi schon bewiesen haben in ihrem Beruf, und auf Männer auf jeden Fall. Gerade junge, attraktive Frauen in so Männerdomänen haben es meiner Ansicht nach extrem schwer. Ich kann mich noch erinnern, so an die ersten Sitzungen bei Gericht. Ich habe direkt am Landgericht angefangen, und in der Zivilkammer hat man natürlich auch Einzelrichtersachen. Das heißt, ich saß da oftmals mit zwei Männern, zwei Rechtsanwälten. Alte, also um das Klischee jetzt mal hochzuholen, alte weiße Männer, die vielleicht seit 20 Jahren oder 30 Jahren in genau dem Feld am besten noch ihren Fachanwalt gemacht haben, also spezialisiert sind. Und dann sitzt du da frisch nach deinem Referendariat und sollst da über, keine Ahnung, irgendeinen Case entscheiden in vielleicht sogar Millionenhöhe. Und die sitzen natürlich dann auch erstmal da, machen schön den hier und denken sich dann, ja, dann zeigen sie doch mal, was sie so können. Und vor allem habe ich auch das Gefühl gehabt, dass man oft herausgefordert wird. Also, dass dann unnötig irgendwelche Anträge gestellt werden, die sie bei einem älteren Kollegen sicherlich nicht gestellt hätten. Also schön die Zivilprozessordnung einfach mal rauf und runter die Klaviatur gespielt. Ja, logisch, das beherrschen die. Ältere Kollegen wissen da auch anders mit umzugehen. Aber wenn du dann jung bist, gerade so die erste Sitzung, und dann bist du eh schon in Schweiß gebadet, und dann packen die noch dieses überlegene Wissen aus. Also ich fand es am Anfang echt schwer, mich zu behaupten, und bin schon auch der Ansicht, also das sagen ja auch viele, dass man sich als junge Frau echt doppelt und dreifach beweisen muss und man es schwerer hat als die männlichen Kollegen. Ich weiß nicht, hast du die Erfahrung auch gemacht?
Ja, also bei mir ist es doch ein anderer Bereich. Also ich habe so ein halbes Jus-Studium, wie wir in Österreich sagen, gemacht, habe dann aber auch 10 Jahre in der Branche immer gearbeitet, anfangs als Mädchen für alles, Assistentin, und dann später mal im Marketing. Wie soll ich sagen? Natürlich ist es mal so, wenn man auf sein Äußeres achtet als Frau und dann aber auch noch irgendwie einen guten Job leistet, dann wird das schon gern mal beobachtet. Ja? Wie soll ich sagen, gerade bei Männern habe ich aber eher das Thema gehabt, wo man schon einen Sexismus spürt, ja, muss nicht unbedingt immer boshaftig sein, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kenne ganz, ganz viele Rechtsanwälte, die halt einfach ein Kompliment ablassen, was aber nicht passend ist.
Ja, was nicht angebracht ist, ja.
Genau, es ist nicht angebracht, und das fällt ja dann in die Kategorie Sexismus. Ich finde schon auch, dass ich mich ein bisschen mehr behaupten musste. Allerdings habe ich den Anschein gehabt, dass gerade bei den Männern, dass die sich sehr schnell überzeugen haben lassen. Also, dass es nicht so anstrengend war. Also, das Level von Beginn an war schon ein bisschen höher, wo ich überzeugen musste, aber es ist dann sehr schnell geswitcht, ja. Und eben mit den Männern eher das Problem, Klischee als bisschen sexistisch. Nicht jeder, man darf wirklich nicht pauschalisieren, das muss ich da dazu sagen. Und bei den meisten, auch wenn es das an sich natürlich nicht besser macht, aber eher unabsichtlich oder unbewusst. Also das soll das natürlich nicht jetzt irgendwie verschönern, ja. Und das ist auf gar keinen Fall gut. Also bitte, liebe Rechtsanwälte, don't do that, ja.
Ja, aber das stimmt echt.
Aber dann kommen eben solche Aussagen, die eigentlich ein Kompliment sind, aber eben nicht angebracht sind. Da ist aber ein lustiger oder ja, interessanter Vergleich eher zu den Damen in der Branche.
Mhm.
Also ich muss ehrlich, und da kann ich jetzt nur von mir sprechen, ich habe viel mehr Hate von den Damen abbekommen als von den Herren. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, na, du hast ihnen halt gefallen, na gut, aber das ist ja dann schon wieder eine sexistische Aussage, die jetzt aber eher von Frauenseite kommt, ja.
Ja.
Und da waren genau diese Themen, also wie ich einfach mehr zu sagen hatte, wie ich eine höhere Position hatte, dann waren es die Damen, die Kolleginnen, die gesagt haben, ja, die schläft doch sicher mit dem Chef, die hat doch sicher was mit dem am Laufen, warum hat die sonst so viel zu sagen? Und da muss man schon, also in meiner Erfahrung wirklich klar differenzieren zwischen so, ja, nicht nachgedacht und ich hau mal irgendein Kompliment raus, aber meins eigentlich gut, aber es ist sexistisch, ja, was auch nicht gut ist, ja, und wirklich Boshaftigkeit. Richtig dieses, ich gönn's ja nicht und ich rede ja alles schlecht und ich bin zum Beispiel sehr sportlich, ich war immer sehr viel in der Kraftkammer und dementsprechend bin ich halt auch ein bisschen breiter, ich bin schlank, aber ich bin muskulös und das war ja auch so, da, und jetzt hat sie wieder ein Kleid an und die hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als shoppen zu gehen und mit ihrer stämmigen Oberschenkel und bla 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 und also das waren so Themen, wo ich mir gedacht habe, oh, Leute, ich bin zum Glück vom Charakter her sehr, sehr stark. Also bei mir ist es wirklich da rein und da wieder raus. Also zieht bei mir nicht. Aber ich muss da tatsächlich sagen, ja, die Probleme hatte ich aufgrund meines Auftrittsaussehens mit den Damen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob das bei dir auch vielleicht...
Doch, tatsächlich. Also deswegen, ich habe auch so ein bisschen meine Meinung, da gibt's auch ganz viele Posts auf LinkedIn dazu. Ich war früher auch so auf diesen alten weißen Mann eingeschossen als mein Feindbild. Und aber, ich meine, man entwickelt sich ja weiter. Und wenn ich jetzt so Resümee ziehe, waren es tatsächlich auch primär Frauen, die von denen ich wirklich auch so ein bisschen Hate bekommen habe. Und es stimmt schon. Also bei Männern, die kamen vielleicht am Anfang, also das fand ich jetzt ganz interessant, dass du das gesagt hast, die haben vielleicht am Anfang so gedacht, ob die irgendwie was drauf hat oder sowas, mal schauen. Und
schon
dann
voreingenommen,
kann, ja, genau, schon aufgrund des Auftretens oder aufgrund des Äußeren, aber dann, wenn man Leistung gezeigt hat, die schnell ihre Meinung geändert haben und das wiederum, das stimmt, das hat dann dazu geführt, dass dann andere Frauen sich das Maul zerrissen haben, wie das denn sein könnte. Ja, und also ja. Ich bin auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich, also in der Justiz wird man am Anfang alle halbe Jahre bewertet, bekommt ein Zeugnis. Und ich habe gleichermaßen von Männern als auch von Frauen ein Zeugnis ausgestellt bekommen. Mhm. Und alle waren sehr, sehr gut. Und es wäre, also für mich wäre das ein Worst Case gewesen, wenn quasi nur die Männer mir ein gutes Zeugnis ausgestellt hätten und von den Frauen nicht. Weil dann wäre es natürlich schon ein bisschen kritisch gewesen. Das war dann immer so mein Gütesiegel. Aber ich habe auch schon wirklich, gerade in der Staatsanwaltschaftszeit, also da gab es eine ältere Kollegin, eine Oberstaatsanwältin, die war schon echt auch bissig. Aber jetzt nicht nur zu mir, sondern zu allen jungen Kolleginnen oder zu vielen jungen Kolleginnen, wo sie dann auch gesagt hat zu der einen, sie müssen sich mal ordentlicher kleiden und hohe Schuhe werden, ging gar nicht, wo ich mir denke, oh mein Gott.
Ja, ja, ich habe da ja einen charmanten Begriff dafür, also eher in den Kanzleien. Ich habe dann immer gesagt, das sind die Kanzleidrachen.
Ja, die gibt's, die Behördendrachen gibt es auch.
Ja, genau, das trifft es, finde ich, ganz gut.
Ja, voll.
Aber ja, gerade da, also meinen ersten Job im Rechtsanwalt hatte ich neben der Schule noch, da war ich 16, ja, und da hatte ich tatsächlich eine Dame, die kurz vor der Pensionierung war, mit mir angelegt und die hat mich einfach gehasst und die hat mich gequält und der Chef mochte mich und fand es halt total witzig, dass ich einfach da reinspaziert bin und gesagt habe, ja, ich will mal Rechtsanwältin werden und ich will früh beginnen zu lernen. Der hat das gefeiert und sagt, ja, da setze ich hin und arbeite. Und die hat mich einfach gehasst. Also das war ein Wahnsinn, was diese Frau mit mir gemacht hat. Ich fand es damals schon witzig und absurd, aber ja, da bin ich auch sehr froh, dass ich einfach diese Persönlichkeit habe und das ist ja auch zum großen Teil einfach Glück. Also man kann da schon an sich selbst arbeiten und so weiter, aber so eine Grundpersönlichkeit, die hat man oder hat man eben nicht. Und hätte ich die so nicht, wäre ich da, glaube ich, schon sehr früh gebrochen.
Ja, aber überleg mal, wie übel das ist. Weil es gibt ja ganz viele, die Probleme haben mit ihrem eigenen Selbstwert, mit, also die halt einfach von Selbstzweifeln, ja, überrannt werden, dann gibt es ja auch dieses schöne Imposter-Syndrom. Und wenn du dann natürlich in dieser Situation an solche Menschen gerätst, die können ja wirklich auch dein Leben zerstören oder dir echtes Leben zur Hölle machen. Ja. Und da bin ich halt, also da denke ich mir immer, wie kann man denn so unbewusst sein? Das sind, also und vor allem diese Aussagen oder die Art und Weise, wie Menschen dich behandeln, sagt ja immer viel mehr über die Menschen aus als über dich.
Ja.
Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt so, wenn man mal in Schubladen ja sprechen möchte, habe ich in der Juristerei primär oder viele Menschen kennengelernt, die wirklich komplett unbewusst durchs Leben gehen und einfach auf Autopilot sind und gar keine Ahnung haben, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, weil sie sich noch nie mit sich selbst beschäftigt haben.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen dem geschuldet. Also was ich mit dem Podcast auch immer wieder hervorheben möchte, ist ja, dass ich hier Themen aufgreife, die du in der Ausbildung oder im Jusstudium sozusagen nicht lernst. Und eben, wie ich ganz oft sage, in der klassischen Ausbildung, bei uns zumindest in Österreich, wenn du Rechtsanwalt, Rechtsanwältin wirst, gehst du ins Gymnasium, dann machst du das Studium, dann gehst du in die Ausbildung, also als Konzipient, machst 5 Jahre in einer Kanzlei und wenn du da nicht das Glück hast, dass du einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin als Ausbildungsanwalt hast, der irgendwie open-minded ist und irgendwie über den Tellerrand hinaussieht und also auch so stur ist, was passiert dann? Wann sollst du es lernen, wenn du jetzt nicht irgendwie zufällig durch dein privates Umfeld oder ja, Instagram oder was auch immer, durch irgendwelche Bücher mal auf diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen und so weiter kommst, ist es halt auch ein bisschen schwer, weil an sich die Ausbildung wahnsinnig konservativ ist.
Ich weiß nicht, komplett, das also das ist in Deutschland nicht anders. Nur ich finde allgemein, egal in welchem Studiengang, sollte man sich mal überlegen, ob man so Soft Skills nicht auch wirklich in die Lehrpläne mit aufnimmt. Mhm. Weil die meisten Berufe sind nun mal so, dass man mit Menschen zusammenarbeitet und dann menschelt es halt einfach.
Ja, total. Wäre ich auch dafür. Ja, also vielleicht passieren Wunder in den nächsten Jahren und es tut sich da ein bisschen was. Weil wir jetzt das Thema eigentlich schon angesprochen haben mit Frauen, da ist ja auch ein bestimmter Konkurrenzkampf dahinter. Du bist jetzt Coach für Frauen speziell. Was merkst du da so? Was erzählen dir deine Klientinnen? Wie gehen sie mit Konkurrenz um oder wie groß ist dieses Thema tatsächlich, auch außerhalb der Branche? Also du hast ja Klientinnen aus allen Richtungen.
Ja, auch da muss ich tatsächlich sagen, je bewusster die Frauen sind, desto weniger Konkurrenzkampf gibt es, desto weniger Lästereien. Und für mich ist es immer ein ganz schöner Indikator, wenn Menschen bei mir zum Beispiel lästern, dann weiß ich, dass sobald ich den Raum verdrehe, auch über mich sich quasi das Maul zerrissen wird. Mhm. So sagt man das bei uns. Und das sind alles so Indikatoren für mich, wo ich merke, oh, okay, die Frau ist vielleicht mit sich selbst noch nicht so wirklich im Reinen, hat noch nicht so sehr an ihrer Persönlichkeit gearbeitet. Und das sind, also ich glaube immer, dass man das eher daran ausmachen kann. Und ansonsten habe ich mega gute Erfahrungen gemacht, bis auf einige Ausnahmen, dass die Frauen sich gegenseitig supporten. Und also auch ich würde behaupten, ich meine, dieses Female Empowerment, das ist ja so in aller Munde und viele sagen, boah, das ist auch irgendwie so eine leere Worthülse und keiner lebt's richtig. Ja, muss ich sagen. Ich würde aber von mir jetzt behaupten, dass ich das wirklich auch lebe. Ich mache ja die Speaker-Ausbildung für Frauen, Queen on Stage. Und da ist es wirklich mein Bedürfnis, Frauen dann auch auf die Bühne zu bringen. Und wenn ich zum Beispiel bei einer Veranstaltung bin, jetzt war ich, also es sind jetzt 2 Veranstaltungen, da steht auch eine meiner Kundinnen mit auf der Bühne. Natürlich nicht mit, also mit zur gleichen Zeit, aber wir sind auf der gleichen Bühne. Und das finde ich dann, finde ich einfach cool und das ist für mich Female Empowerment, dass ich die Frauen einfach mitnehme und sie unterstütze und sie können von mir aus auch bekannter, größer und besser werden als ich. Damit habe ich kein Thema, was aber am Markt leider nicht die Selbstverständlichkeit ist.
Ja, aber Punkt Female Empowerment, also in Österreich zum Beispiel gibt es ja zahlreiche Events rein für Frauen, Business-Netzwerk-Events, also egal für jede Branche, aber auch speziell für die Juristinnen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag diese Veranstaltungen meistens nicht. Also ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die
Nö, Liste. Nö, alles gut,
aber, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde, das hat einen ganz eigenen Vibe. Und das ist meistens sehr steif und unangenehm. Und es gibt tatsächlich Veranstaltungen, wo ausdrücklich keine Männer erlaubt sind. Und da gehen wir meiner Meinung nach in eine ganz falsche Richtung, weil das hat, das ist ein falscher Feminismus meiner Meinung nach, weil Feminismus ist das Thema, man soll inkludieren. Ja. Und wenn man jetzt aber sagt, wir machen eine reine Frauenveranstaltung, exkludiert man ja automatisch schon wieder jemanden, ja.
Voll.
Und ich glaube auch gerade in der Branche zum Beispiel ist es nicht gut, wenn man jetzt eh schon noch die konservativen alten weißen Männer hat, weil die machen sich ja da eher lustig drüber. Die sind so, ah, die Weiber treffen sich schon wieder, ah, da dürfen wir ja nicht hin und so. Und ich glaube, das stachelt man noch mehr gegeneinander auf eigentlich. Also das ist so meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du da dazu stehst. Also.
Ja, also selbst wenn du jetzt mir auf den Schlips getreten wärst, so, also dafür sind wir im Dialog. Das wäre ja jetzt eine Schande, wenn du das nicht sagen könntest. Nur ich muss dir da vollkommen recht geben. Also ich habe mir auch lange überlegt, ob ich mich auf Frauen fokussiere und auch bin immer wieder am Hin und Her überlegen, ob ich nicht doch quasi für beide oder für alle Geschlechter, die Ausbildungen anbiete, weil ich zum einen tatsächlich mit Männern auch besser auskomme, das muss ich auch ganz klar sagen. Und das stimmt schon. Also ich persönlich bin auch lieber auf Veranstaltungen, in denen beide Geschlechter vorhanden sind, weil es einfach, das ist eine lockere Atmosphäre und also mein Ziel ist es ja auch so ein bisschen, die Frauen lockerer zu machen. Also jetzt gerade so mit dem Sprechtraining. Wenn ich jetzt auf Events bin und ich sehe Speaker und Speakerinnen auf der Bühne, ich muss leider sagen, dass oftmals die Frauen die schlechteren Speaker sind, weil die ihren Stock aus dem Arsch nicht bekommen, weil die so perfektionistisch sind, dann halten sie sich an ihren Moderationskarten fest und und erzählen da irgendwie steif was. Das nimmt mich auch nicht mit. Also, und da setze ich ja an. Und warum ich das quasi so mache, dass ich nur Frauen in dem Bereich ausbilde, hat den einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe, dass Frauen sich leichter tun, sich zu öffnen, wenn das ein geschlossener Rahmen ist, wenn wirklich nur Frauen sind. Dann können die ihre Themen anbringen, die ganzen Selbstzweifel. Und ich glaube, dass wenn Männer noch mit im Raum sind, das nicht ganz so einfach ist, das Öffnen. Mhm. Und aber mein Ziel ist es ja gerade, dass die Frauen sich öffnen, sodass sie dann auf den Bühnen einfach viel, viel gelassener performen und auch vor Menschen sprechen und das auch mal ein bisschen mit mehr Lockerheit rüberbringen. Und wenn mal irgendwie technisch was schief geht, ja, so what? Dann ist es halt so, dann stehen wir da souverän drüber und laufen nicht rot an und fangen das Stottern an. Also das ist ja so ein bisschen meine Ambition, dass wir Frauen ernster genommen werden.
Ja, das ist ein sehr cooler Ansatz, den ich dann auch nur wirklich so unterstreichen kann. Ich glaube, das ist der richtige Weg, ja. Jetzt bist du aber doch sehr pink zum Beispiel unterwegs. Yes. Ja? Es ist überall pink, wenn man dich googelt, wenn man auf deiner Seite ist. Es ist eine sehr starke Farbe.
Ja.
Was hat diese Farbe für eine Bedeutung für dich?
Also pink ist meine Branding-Farbe offensichtlich, genau. Und das war auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich in der Justiz, ich meine, die Robe ist schwarz und unter der Robe tragen Frauen immer eine weiße Bluse, vielleicht noch mit einer weißen Schluppe. Und so ist auch meine, also das habe ich auch immer noch, meine Garderobe, die ist sehr schwarz-weiß. Und dann hatte ich, ja, als ich noch in der Justiz tätig war, eine Ausbildung zum Karl-Heinz Style Coach gemacht, weil ich nicht, dass ich das anbieten wollte, ich wollte es einfach für mich machen. Und dann kam raus, dass Pink meine absolute Wow-Farbe ist, die mir am besten steht, weil ich ja so ein bisschen durch diese ganz, ganz, ich bin ja sehr, sehr blass, habe helle Augen, habe dunkle Haare. Und dieses Pink verstärkt diesen Effekt nochmal, dieses Kontrastreiche. Und ich weiß noch, als das rausgekommen ist, dass das eine meiner besten Farben ist, habe ich gesagt, never ever. Ich habe dann so an Natürlich Blond, an den Film denken müssen. Kennst du den?
Ja, eben. Das ist genau.
Und dann habe ich mir aber gedacht, boah, nee, voll das Klischee. Und ich bin doch keine Tussi und ich ziehe niemals, das habe ich wirklich gesagt. Ich habe gesagt, also ich habe auch Vorurteile, wie du merkst. Ich habe gesagt, ich werde niemals Pink anziehen. Mich nimmt keine Sau mehr ernst. Und das ist dann so über die Zeit gekommen, dass ich dann wirklich gedacht habe, ich probiere es einfach mal aus und ich kann mich so mit dieser Farbe identifizieren und die Farbe, dieses Pinke, hat nichts mit meiner Kompetenz zu tun und es passt einfach zu meiner Persönlichkeit, dieses Laute, dieses Vorangehen, diese Energie, die ich ja dann auch auf der Bühne versprühe Und natürlich hat es einen krassen Wiedererkennungseffekt. Also ich werde oft angesprochen, ah, du bist doch die in Pink. Ja, genau.
Ja, das ist klar. Ja. Das ist so, wie ich mit meiner Haarfarbe spiele, die heute nicht so gut zur Geltung kommt. Aber meine Agentur heißt es sogar Ginger.
Ja, voll geil. Finde ich richtig cool.
Also wir sind ja in diese Farbrichtung stark unterwegs.
So geht Marketing.
So geht Marketing, aber das wollte ich eben doch noch ansprechen und hinterfragen, ja, was hinter dem Pink steht. Jetzt wollte ich dich noch etwas fragen, und zwar habe ich vor kurzem in einem anderen Podcast-Interview mit einem der Personalberater und Headhunter in Wien für die Branche gesprochen. Der hat mir mal wieder berichtet, weil da frage ich auch immer so, und wie ist das Verhältnis Frauen, Männer, wer verhandelt besser, wer kriegt das bessere Gehalt? Ja, und der hat da natürlich die besten Insights. Er sagt, er hat jetzt wieder den klassischen Fall gehabt, er hat eine Position, zwei männliche Interessenten oder Kandidaten und eine weibliche Kandidatin. Die beiden Männer haben gesagt, naja, also jetzt habe ich das und jetzt geht's mal gut und jetzt ist das und wenn ich wechseln soll, dann will ich mindestens das und das müsste man eigentlich auch noch drin haben. Ja. Mhm. Die Frau im Verhältnis hat gesagt, na, was würden die denn zahlen? Oh. Ja, und da sage ich halt auch dann, natürlich hat das einen tieferen Ursprung und man muss das ganze System und Patriarchat, das fließt dann natürlich mit rein, deswegen kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, selber schuld, ja. Mhm. Aber trotzdem sind wir jetzt in einer Zeit angekommen, wo man halt auch eine Selbstverantwortung hat, und ich würde mal behaupten, wenn man schon mal in dieser Liga ist als Rechtsanwältin, ja, dann ist man ja eigentlich jetzt schon grundsätzlich privileged. Würde ich jetzt mal behaupten, ja.
Ja.
Da bin ich, dann tendiere ich dann schon eher noch ein bisschen dazu, dass ich sage, ja doch, selber schuld, ja. Weißt du, was ich meine? Grundsätzlich ist das natürlich ein sehr weites Thema, man muss da wirklich vorsichtig sein, aber gerade in dieser Position, also ich sage das ja sogar zu Freundinnen von mir, ja, die Rechtsanwälte sind nicht so, boah, bitte, kannst du einfach nachverhandeln? Du weißt schon, dass dein Kollege, der genauso viel macht wie du, genauso lange in der Kanzlei ist, der verdient viel mehr als du, bitte, ja. Und da finde ich, dass Frauen sehr oft einfach in einer Opferrolle sind, teilweise auch beratungsresistent sind und sich irgendwie selbst nicht weiterhelfen können, wollen, ich weiß es nicht, ja. Und mich triggert das. Ich sag's dir, ja, wie es ist. Ja. Es triggert mich, es ärgert mich und ich will dann jeder nur rütteln, nicht so, reiß dich zusammen, das kann doch nicht sein. Jetzt coachst du ja auch sehr viele Frauen, da ist so ein Thema wie Gehaltsverhandlungen und so weiter wahrscheinlich auch oft auf der Agenda. Wie siehst du das oder wie coachst du sie dann in diesem Fall am besten?
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich triggert es auch, mich triggern aber auch allgemein Frauen, die so schüchtern sind. Keine Frage, wir kommen alle unterschiedlich auf die Welt, wir haben alle unterschiedliche Prägungen, andere Glaubensmuster, je nach Herkunftsfamilie, um Gottes Willen. Aber wie du schon sagst, wir können ab einem gewissen Alter in die Eigenverantwortung gehen und sagen, fuck it, ich habe keinen Bock mehr, mich klein zu halten, mich immer runterziehen zu lassen, sondern ich gehe jetzt eben meinen eigenen Weg. Ich investiere in Persönlichkeitsentwicklung und ich investiere in mich und Selbstbewusstsein. Kann man stärken und selbstsicheres Auftreten ist erlernbar. Es gibt Verhandlungstaktiken, also all das. Der Markt ist voll davon. Du musst noch nicht mal ein Coaching buchen. Du kannst dir das über Bücher, über YouTube zusammensuchen. Und da bin ich auch ein ganz großer Fan. Geh in die Eigenverantwortung und sei nicht dieses graue Mäuschen, das in der Ecke steht und ja, die sind ja alle so böse, die Männer da draußen und keiner nimmt mich ernst. Ja, ich würde dich auch nicht ernst nehmen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wobei ich habe auch Männer, die ich nicht ernst nehme. Es kommt halt einfach so aufs Auftreten. Ja, genau. Es kommt aufs Auftreten an, ob man einen Menschen ernst nimmt oder nicht, auf die Präsenz. Wenn jemand vor mir steht mit einer krassen Präsenz, dann hat er meine Aufmerksamkeit und dann bin ich natürlich eher gewillt, dem auch zuzuhören, wie wenn da jemand total schüchtern und verhalten vor mir steht und dann am besten noch die Hand so ein toter Fisch ist. Also das finde ich immer ganz, ganz gefährlich und leider sind es tendenziell eher die Frauen, die diese Thematik haben. Und natürlich, bei der Gehaltsverhandlung kommt das dann auf den Tisch. Wenn du hast einen, der sagt dann, der haut mehr oder weniger bildlich gesprochen auf den Tisch und sagt, nö, das bin ich wert, das weiß ich auch, ich möchte das und das, take it or leave it. Mhm. Und wir Frauen, genau, wir eiern dann so rum und ja, was haben sie sich vorgestellt? Und ich merke das auch bei, und das finde ich total schade, ich merke das auch selbst bei Honorarverhandlungen, wenn es jetzt gerade um Speaker-Auftritte geht. Ich höre, also die weiblichen Speaker sind auch deutlich oder werden deutlich schlechter bezahlt wie die männlichen oder als die männlichen Speaker. Mhm. Und dann habe ich mir auch überlegt, woher das kommt. Zum einen, vielleicht, weil sie auch tendenziell nicht ganz so gut performen, wäre eine Möglichkeit. Aber ich habe auch gemerkt, und ich glaube, daran liegt es, dass die Konzerne oft bei Frauen gar nicht auf die Idee kommen. Also ich habe wirklich schon auch Gespräche geführt, da wird mir gleich gesagt, ja, wir haben aber eigentlich kein Budget. Ja, okay, wieso sprechen wir dann überhaupt? Und da ist es halt dann schon auch, also da ist es natürlich an mir gelegen zu sagen, bringt mir das jetzt trotzdem was, wenn ich da jetzt mit der Person weitermache, oder sage ich, nee, das ist mein Tagessatz. Und auch da, take it or leave it. Also das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, in welcher Situation man ist. Aber
wir sprechen, also ich habe jetzt gerade von der Situation gesprochen, dass die Kandidatin ja abgeworben wird.
Ja, das und heißt, dann geht es ja gar nicht. Ja, dann geht es gar nicht. Dann genau so. Da muss ich immer so dran denken. Kennst du diese Studie mit den Bewerbungen, wie Frauen und Männer sich bewerben?
Ja, ja.
Ja, genau. Und das ist doch das beste Beispiel. Ja. Also ich meine, wenn du abgeworben wirst, dann kannst du aber doch mal so richtig auf die Kacke hauen, oder nicht?
Da kannst du eigentlich alles probieren.
Ja, genau.
Und vor allem, das ist ja auch wichtig, um herauszufinden, ob man, selbst wenn man vielleicht gar nicht die Kanzlei wechseln möchte.
Was man wert man ist.
So, genau, kann man sagen, was ist man gerade so, was gibt der Markt her, was bin ich gerade wert, was würde mir jemand anderer anbieten und was ist dort die Schmerzgrenze? Das ist eine super Möglichkeit, ein super Hebel, so ein Job-Offer mal einfach bis zur Schmerzgrenze auszutesten.
Ja.
Und dann gar nicht wechseln, aber dann halt zum Managing Partner gehen und sagen, hey, du, ja, weißt du, super. Also ich habe dein Angebot bekommen, die werden mir so viel zahlen, ja. Mhm. Und so funktionieren die meisten Männer, die ich zumindest kenne, aber die Frauen nicht. Also klarer Appell von uns beiden, glaube ich, einstimmig.
Ja.
Bitte nicht solche Fragen stellen, so, das werden die doch zahlen. Ja, was würdest du sagen, was können wir uns, das ist jetzt vielleicht eine provokante Frage, aber was können wir uns von den Männern abschauen?
Wirklich die Selbstsicherheit bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich bin da immer so erstaunt. Männer können das, die können sich verkaufen. Selbst wenn die keine Ahnung haben, denkst du, oh krass, ey, das muss ein Experte auf seinem Gebiet sein. Hm. Also das ist zumindest so, wie ich das immer wahrnehme.
Stimmt, stimmt.
Und Männer nutzen Chancen viel eher. Mein bestes Beispiel ist immer, wenn jemand, das erzähle ich jedes Mal, wenn in der Firma oder so jemand gefragt wird, wer erklärt sich bereit, keine Ahnung, den und den großen Kunden zu übernehmen oder da die Präsentation zu halten. Der Mann wittert die Chance und sagt direkt, ja, ich, und hat sich noch nicht mal Gedanken gemacht, ob er das fachlich vielleicht hinbekommt oder was dann die Dinge, ja genau, aber das kriegt er schon irgendwie hin. Und wir Frauen, da geht dann die Schleife los. Ja, es wäre schon eine gute Möglichkeit. Aber kriege ich das hin? Habe ich die Expertise? Ah, und vor Menschen sprechen fällt mir irgendwie auch schwer. Und dann hast du so viele Gedanken im Kopf, dann hat schon längst jemand ja gesagt.
Ja, das stimmt. Das habe ich mir sogar auch früh abgeschaut von männlichen Vorgesetzten. Eben dieses aus Prinzip sofort, ja, passt, machen wir. Und dann später erst, okay, wie machen wir das?
Genau. Ja,
aber es funktioniert. Und so entwickelt man sich halt auch wirklich gut weiter, weil man ständig herausgefordert ist und dann sein Bestes gibt. Und man schafft es ja dann eh. Es gibt jetzt bestimmt mehrere Frauen oder auch Männer, die aktuell in der Juristerei festsitzen und sich vielleicht auch eine Veränderung wünschen, aber sich vielleicht gar nicht trauen, weil sie sagen, ich kenne die Welt da draußen gar nicht. Ich bin seit jeher in dem System. Ich weiß nicht, was ich sonst machen könnte. Am ehesten gibt es dann meistens die Möglichkeiten für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, dass sie in-house wechseln, in ein Unternehmen. Mhm. Aber was ist mit den Leuten, die wirklich gar keinen Bock mehr haben, so wie du, die einfach wirklich wirklich gehen wollen, ja, und was völlig anderes machen wollen? Hast du da irgendwie noch ein paar Tipps oder Geschichten, wie das bei dir so war. Also was hat es denn schlussendlich bei dir gebraucht, dass du gesagt hast, so jetzt reicht es mir wirklich, und wie hast du dich vorab abgesichert oder absichern können, dass du dich traust, diesen Schritt überhaupt zu gehen? Hast du da ein paar Tipps oder?
Ja, der größte Tipp ist einfach springen, einfach machen. Also ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, was würde ich mehr im Leben bereuen? Jetzt quasi den Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit und zu scheitern, ist ja eine valide Option. Oder für immer in der Justiz zu bleiben. Weil ich hatte auch diesen Glaubenssatz, nach 17 Jahren Jura, ich kann, also jetzt inklusive Studium und Promotion und allem, habe ich mir auch gedacht, ich kann ja nichts anderes. Ich bin Juristin, was soll ich machen? Und natürlich, ich hätte jetzt in ein Unternehmen gehen können, ich hätte in die Politik gehen können, aber das wollte ich alles nicht. Ich wollte komplett die Juristerei vorerst mal hinter mir lassen. Und also ich muss sagen, dass ich das völlig unvernünftig gemacht habe, keine Frage. Bei mir war es so, dass ich vorletztes Jahr eine Fehlgeburt hatte, und das war so der Punkt im Leben, wo ich echt angefangen habe, einfach mal nachzudenken. Was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Und bin ich wirklich happy? Ich habe mir dann auch so die Kolleginnen angeguckt und habe mir gedacht, ich kenne kaum Juristen, die ihren Job so richtig feiern. In meinem Umfeld war das zumindest so. Und da habe ich mir gedacht, boah, so möchte ich irgendwie nicht enden. Und habe dann ganz lang drüber nachgedacht und habe aber immer wieder gedacht, ich kann nichts anderes. Und dann, und das ist so mein wichtigster Tipp, ich habe dann echt mal angefangen, mir aufzuschreiben, was sind so 50 meiner Fähigkeiten? Was habe ich als Kind gern gemacht? Wo, wenn ich jetzt irgendwie was mache, wo vergesse ich die Zeit, wenn ich halt irgendeiner Tätigkeit nachgehe? Und habe viel nebenher gemacht. Ich habe, wie gesagt, die Ausbildung zum Kalan-Style-Coach gemacht. Ich habe Speaking-Ausbildungen gemacht. Ich habe Rhetorik-Seminare besucht. Also ganz viel einfach rumprobiert. Und es ist auch immer noch jetzt ein Rumprobieren. Und dann ergibt sich schon irgendwas. Und wenn man wirklich sagt, man hat sowas von die Schnauze voll, dann einfach den Schritt zu wagen. Ich meine, klar, man sollte schon irgendwie eine Idee haben, was der Plan B ist. Aber wir alle sind einzigartig und wir alle haben welche einzigartigen Fähigkeiten. Viele von uns haben einfach nur vergessen, was die Fähigkeiten sind. Und da hilft meistens ein Blick wirklich in die Kindheit. Und wenn jetzt jemand dann sagt, ja, als Kind habe ich gern Sandburgen gebaut oder was weiß ich, da kann ich ja kein Geld mit verdienen.
Gehst du jetzt auf die Baustelle?
Ja, tatsächlich. Dann überfrag doch mal, was liegt denn da eben zugrunde? Vielleicht Architektur, vielleicht gehst du wirklich in die Baubranche oder was weiß ich, du hast ja. Lust am Gestalten oder sowas. Also da gibt's schon viele Möglichkeiten. Natürlich ist es ein Prozess, aber meiner Ansicht nach lohnt sich der Prozess. Bevor man jetzt irgendwie die nächsten 40 Jahre noch in einem Beruf feststeckt, den man scheiße findet, puh, traurig.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt kommt noch dazu. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder, der in der Branche irgendwie tätig ist, ist ja schon auf einer Basis privilegiert, sagen wir mal so. Ja. Das hat natürlich gehaltstechnische Hintergründe. Jetzt sagt man, als Rechtsanwalt verdient man auch nicht schlecht. Da ist halt das nochmal eine andere Überlegung, wenn ich da den Hut drauf werf und in die unbekannte Selbstständigkeit gehe oder vielleicht einen Job interessant finde, wo ich weiß, na gut, da verdient man jetzt nicht so viel. Ich glaube, also ich hoffe, das ist eine nicht zu persönliche Frage, aber ich würde mal schätzen, dass du jetzt mehr verdienst, als du als Richterin verdient hast. Vielleicht noch, dass du da kurz nochmal so ein Motivationsspruch loslässt, weil das ja bei dir im Endeffekt hat sich ja alles verbessert. Also,
Ja, tatsächlich.
Du bist glücklicher, du bist dort, wo du bist angekommen, du bist happy und du verdienst sogar noch besser, oder?
Ja. Aber auch da muss ich sagen, das war ja nicht sicher, dass das so laufen wird, und auch die ersten Monate war das nicht so. Also, ein Aufbau von der Selbstständigkeit, ich finde, es wird auf den sozialen Medien immer so ein bisschen durch die rosarote Brille gesehen und ist so der heilige Gral zum ewigen Glück. Das ist es nicht. Also das ist schon auch ein Arsch voll Arbeit und viele schlaflose Nächte und eben auch Monate mit keinen Umsätzen. Also das muss man ganz klar mal sagen. Aber ich hatte ja, also für mich war das irgendwie für mich gab es gar keinen anderen Weg, selbst wenn es jetzt finanziell schlechter gewesen wäre. Weil ich hatte das ja schon, dieses komplette Leben. Also mein Mann ist schon seit Jahren selbstständig. Wir wohnen in einem 178 Quadratmeter Penthouse. Wir haben beide tolle Autos. Wir fahren viel in Urlaub. Und ich hatte dieses Leben ja schon. Und das hat mich aber alleine halt nicht glücklich gemacht. Mhm. Also weißt du, wenn ich nur des Geldes wegen irgendwo arbeite, wird mich das nicht glücklich machen. Und für mich steht mittlerweile an vorderster Stelle, ich möchte ein glückliches, zufriedenes Leben. Und selbst wenn ich dann Gehaltseinbußen oder eben weniger Geld zur Verfügung hätte, wäre das für mich ein gangbarer Weg. Wobei ich natürlich schon auch die Ambitionen habe, deutlich mehr zu verdienen. Also alleine mal, um den Lebensstandard, den wir haben, zu erhalten. Und wie ich vorhin gesagt habe, mein Vision Board, da steht einiges drauf. Das ist halt, aber das ist mein persönlicher Antrieb, weißt du? Da hat jeder andere Prioritäten. Und ich hatte jetzt im Juni, also quasi von Januar bis Juni, habe ich jetzt so viel verdient, wie ich als Richterin in einem Jahr verdient habe.
Wow, gratuliere. Ja. Sehr cool. Ja,
danke.
Sehr cool. Ja, ich finde unheimlich dankbar für diese teilweise sehr privaten Einblicke und für deine ganzen Tipps. Ich hoffe, dass die Community einiges mitnehmen kann. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage für dich. Stell dir vor, es gäbe so einen Lawpreneur-Kodex, so ein heiliger Kodex, wo die wertvollsten Tipps und Ratschläge für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen drinnen stehen. Wo du jetzt die Chance hättest, deine wertvollsten Tipps oder deinen Appell, den dringendsten Appell hineinzuschreiben, was wären diese Tipps oder Appelle von dir?
Tatsächlich total einfach, ein einfacher Tipp. Veränderung fängt immer in dir an. Das heißt, egal, ob du jetzt gerade irgendwie unzufrieden bist mit dir oder mit deinem Kollegen oder keine Ahnung, mit irgendwelchen Dingen, oder du hast immer Streit, Veränderung fängt bei dir an. Du kannst den Menschen, der dir gegenüber sitzt, nicht verändern. Du kannst ändern, wie du darauf reagierst. Und ich plädiere dafür, dass wirklich alle Menschen und vor allem auch in der Juristerei sich mal an die eigene Nase fassen, mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen, sich überlegen, warum sie in gewissen Situationen so reagieren, wie sie reagieren. Weil ich kann versprechen, dass, wenn man das einmal geknackt hat und seine Muster kennt, seine Trigger kennt, das Leben viel, viel einfacher wird.
Das lassen wir direkt so stehen. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und für diese tollen Einblicke. Wir müssen unbedingt mal fortsetzen. Es wird eine Fortsetzung geben, das kann ich jetzt schon sagen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir und freue mich auf die Fortsetzung.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Falls ja, send die Folge gerne an deine Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht auch hören sollten. Außerdem freue ich mich natürlich über deine Bewertung und wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, folge dem Podcast und folge uns auch gerne auf Social Media unter Legal Concept. Mein Name ist Sarah Samer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte.